Paulus sagt, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kann man gar nicht so gut unterbrechen zwischendrin, muss man den 13. auch noch mitlesen. Unser heutiges Thema, das heißt ein würdiger Wandel zu Gottes Wohlgefallen. Ein würdiger Wandel zu Gottes Wohlgefallen. Du bist würdig, o Gott, das haben wir gerade gesungen. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Ist das für uns schon so was Gewohnheitsmäßiges geworden oder hängt da unser Herz drin? Du bist würdig, o Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Sein Anbetungslied. Übrigens geht dieses Lied aus dem Text von Offenbarung 4, Vers 11 hervor, worin es vorher beschrieben wird, dass die 24 Ältesten vor dem niederfallen, der auf dem Throne sitzt, und beten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Ja, sie fallen nieder vor dem Herrn und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Was für ein gewaltiger Einblick. Hier in den Thronsaal Gottes. Wir stehen hier direkt vor dem Throne Gottes. Und wisst ihr, das alles, das wird ja noch kommen. Wir werden es selber erleben. Die Offenbarung, die spricht ja in unsere Zukunft hinein. Unser Herr und Gott ist würdig zu empfangen Ruhm, die Ehre und die Macht. Warum? Es wird uns hier in Offenbarung 4 gezeigt, aber auch in Kolosser 1. Weil er alle Dinge geschaffen hat und weil sie durch seinen Willen geschaffen wurden. Und da müssen wir uns fragen, gibt es noch jemand außer ihm, dem dieser Ruhm gebührt? Liebe Freunde und Gäste, lieber Bruder, liebe Schwester, denk mal darüber nach. Gibt es noch jemanden, dem dieser Ruhm gebührt? Nein, es gibt niemanden außer ihm. Es gibt niemanden, der so ist wie unser Herr und Gott. In einem anderen Lied, da heißt es, keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Und der Prophet Micha im Alten Testament, der fragt in Micha 7, Vers 18, wer ist, o Gott, wie du? Wer ist, o Gott, wie du, der die Sünde vergibt und dem Rest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht ewig allzeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Micha 7, Vers 18. Findest du einen Gott wie diesen? Einen, durch den alles erschaffen worden ist und der sogar bereit ist, Sünde zu vergeben, der in seinem Zorn nicht ewig festhalten will, sondern Lust an der Gnade hat, auch wenn wir versagen. Oh nein, es gibt keinen außer El Elyon, das heißt Gott der Allerhöchste. Es gibt keinen sonst. Es gibt auch keinen anderen, der sich so sehr für dich und für mich erniedrigt hat. Es gibt keinen anderen, der sein Leben für dich und für mich am bitteren Kreuz gelassen hat. Es gibt keinen anderen, der sein sündloses Blut für dich und für mich dahin gegeben hat. Du kannst suchen, wo du willst. Du wirst keinen anderen finden. Es gibt keinen anderen, der uns retten und erlösen kann. Nein, es gibt sonst niemanden. Alles andere sind nichtige Götzen, welche die Menschen durch Religion oder durch die Verführung der Religion ins ewige Verderben führen. Sie können festhalten wollen, an wem sie wollen, Aber es gibt keinen außer El Elyon, Gott dem Allerhöchsten, an den wir glauben, den Gott der Bibel, der sich in seinem Sohn auf solch wunderbare Weise geoffenbart hat, der jetzt unser Herr ist. Wir bleiben bei dem einen, wir bleiben bei Jesus. Ähnlich wie es Philipp Spitta in seinem Lied zum Ausdruck bringt, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Stets in deinem Dienste stehen, nichts soll mich von dir vertreiben, auf deinen Wegen will ich gehen. Du bist meines Lebens Leben, du gibst meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Herrliches Liedgut aus früheren Zeiten, aber wir möchten es auch immer wieder neu hochhalten. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Zunächst möchte ich eine Frage in den Raum werfen, nämlich, wenn unser Herr und Gott dermaßen würdig ist und wenn wir bei unserem Herrn und Gott bleiben wollen, wenn wir es erkannt haben, wer er ist und dass er es wert ist, Lob, Preis und Ruhm zu empfangen, wie sollte dann unser eigenes Leben aussehen? Sollte es nicht so sein, wenn wir so einen würdigen, herrlichen Gott haben, dass auch wir in unserem ganzen Wandel für ihn würdig sein sollten? Oh ja, doch. Genau das zeigt uns die Heilige Schrift, das sagt uns sein Wort. Genau das ist es, worauf der Apostel Paulus auch mit seinen Gebeten für die Kolosser abgezielt hatte. Somit möchte ich einen ersten Punkt anfügen, und zwar erstens von Gottes Würde zu einem würdigen Wandel. Von Gottes Würde zu einem würdigen Wandel. Dass die Gläubigen vor Gott, vor diesem würdigen Gott, einen würdigen Wandel haben sollen, auf dieses Ziel, da sind wir in der letzten Predigt zugesteuert. Ganz zum Schluss haben wir es noch angesprochen. Wir hatten es uns vor Augen gehalten, dass der Apostel in seinen Gebeten ein ganz klares Ziel verfolgt hatte. So lesen wir hier in Vers 10, wo es Paulus in seinen Gebeten so zum Ausdruck bringt, dafür bittet er, dafür fleht er, dafür steht er ein für die Gemeinde in Kolossä, damit ihr des Herrn würdig wandelt zu allem Wohlgefallen. Das ist sein Fokus, das ist seine Zielsetzung. Das ist auch ein herrliches Ziel, worauf wir zusteuern sollen. Ja, ich möchte fast sagen müssen. Ich möchte nicht muss und soll sagen, aber soll uns dahin bewegen, sagen wir mal so. Damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Gott ist würdig und auch wir sollen mehr und mehr würdig werden, vor ihm würdig wandeln. Was heißt eigentlich würdig? Als ich so darüber nachgedacht habe, dann ist mir das so in den Sinn gekommen, eigentlich hat man das heute kaum noch in dem Sprachgebrauch, würdig zu wandeln. Was ist würdig oder was ist ein würdiger Wandel? Ein Wort, das man im heutigen Sprachgebrauch kaum noch kennt. Früher hatte man die Amtsvorsteher einer Kirche wie Priester oder Pfarrer nicht selten mit Euer Hochwürden betitelt. Heute wahrscheinlich auch kaum noch, vielleicht in seltenen Schriften, Euer Hochwürden. Man hat sie in ihrem Amt eben als entsprechende Würdenträger vor Gott gesehen. Man sah dieses Amt als würdevoll an. Das heißt, man hat diesem Amt den nötigen Respekt gezollt und hat es für ehrenhaft angesehen. Mit dem Wort Ehre, wenn wir etwas für ehrenhaft ansehen, dann kommen wir vielleicht mehr zurecht. Mit dem Wort Ehre können wir mehr anfangen. So können wir es auch so zum Ausdruck bringen, dass wir unser Leben so leben sollen, dass Gott darin alle Ehre bekommt. Damit können wir wahrscheinlich ein bisschen mehr anfangen. Dass wir unser Leben so leben, damit Gott darin geehrt wird. Und wenn du Gott aufrichtig Ehre erweisen möchtest, dann ist es schon etwas Großes. Frage, was wirst du dann tun? Du wirst dein Leben auf Gott ausrichten wollen. Du wirst dich ihm unterordnen, nicht selber Herr sein wollen, sondern er ist der Herr. Du wirst nach seinem Willen fragen. Herr, ich möchte deinen Willen erfahren, ich möchte ihn erforschen, immer mehr. Du wirst seinen Willen bestmöglich dann auch zur Ausführung bringen. Auch wenn wir Menschen Ehre erweisen oder erweisen wollen, so werden wir sie zumindest respektvoll behandeln, oder? Wenn ich jemand Ehre erweisen will, dann werde ich ihn respektvoll behandeln, ich werde gut mit ihm umgehen, wir werden solch einen Menschen nicht übergehen wollen und wir werden auch seinen Willen respektieren. All das fasst Würde zusammen, Würde zu bereiten. Natürlich ist es bei Gott noch viel mehr als bei Menschen, denn Gott ist mehr als ein Mensch. Unser Herr und Erlöser, er ist es wert, dass wir an ihn unser ganzes Leben verlieren. Ich sage es gerne so, unser ganzes Leben verlieren. Was möchtest du festhalten in deinem Leben? Wir hatten uns das am Mittwoch in der Bibelstunde wieder neu vor Augen gehalten. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren, sagt der Herr Jesus. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen, der wird sie finden, nach Matthäus 16, Vers 25. Wir halten oft so krampfhaft fest an unserem eigenen Leben, an unserer eigenen Seele, sind nicht bereit, auch wenn wir uns zum Herrn Jesus bekehrt haben, ihm unsere Seelen völlig abzugeben. Und manches Mal sind wir so dumm, dass wir denken, dieses oder jenes könnte mich in dieser Welt schon noch erfüllen. Dieses oder jenes möchte ich noch beibehalten. Ein bisschen so auch den alten Adam pflegen und so weiter. Seelisch. Oder wir haben unser Leben Jesus anvertraut und auch ihm es ernstlich übergeben. Und dann leben wir zeitweise so, als wäre er gar nicht unser Herr. Ja, Jesus ist in meinem Leben, aber ich fahre parallel mit ihm irgendwie. Und manchmal komme ich vielleicht zu ihm und dann mache ich wieder mein eigenes Ding. Aber wisst ihr, so hat es der Herr nie gedacht. Denn alles, was wir nicht durch ihn und für ihn leben, das ehrt ihn nicht, das bereitet ihm keine Würde. Das ist für ihn nicht würdig. Wisst ihr, genau darum hatte der Apostel Paulus in seinen Gebeten darum gerungen, seit er von dieser Gemeinde in Kolossä wusste, er war ja nie selber dort, damit die Geschwister erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. In aller geistlichen Weisheit und Einsicht, wie wir es hier im vorherigen Vers lesen, Vers 7 und 8. Bereits in der letzten Predigt, da hatte ich es erwähnt, dass diese Erkenntnis und Weisheit und Einsicht nicht von irgendwo herkommt. Sie kommt ganz bestimmt nicht aus dieser Welt hervor. Sie kommt ganz bestimmt auch nicht von der Unterhaltung aus dem Radio. Sie kommt auch nicht aus dem Fernsehen oder aus dem Internet hervor. Nein. Erkenntnis kommt von Gott. Von oben her. Von ihm allein und von seinem Wort. Darum müssen wir uns mit Gottes Wort befassen. Wir müssen Gottes Wort lesen. Wir müssen es verinnerlichen. Natürlich müssen wir uns auch unserem Herrn hingeben, das ist klar. Wir müssen es schließlich auch von unserem Herrn erbitten, dass es so wird mit uns. Denke hierbei bitte an Sprüche 2. Wir haben das letzte Mal aufgeschlagen gehabt. Wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, so wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verstand. Sprüche 2, Vers 3 bis 6. Es ist nicht so, dass Gott nicht geben wollte. Manch einer, der mag denken, Mei, wenn der Herr mir Erkenntnis und Weisheit oder Verstand schenken möchte, dann wird er mir das schon schenken, oder nicht? Tut er das etwa nicht auch so? Natürlich könnte das der Herr auch einfach so geben. Und vielleicht ringen manche Leute sogar um dich und um mich, dass wir das bekommen. Und der Herr gibt uns sogar, ohne dass wir ihn bitten manches Mal. Aber es muss schon auch unser Wollen und unser Wille, ja unser Verlangen auch dahinter stehen. Natürlich könnte der Herr uns auch einfach alles so zukommen lassen, aber er möchte in der Regel, dass wir ihn darum bitten, dass wir danach forschen, wie nach Schätzen, oder sie suchen wie Silber, nach ihr forschen wie nach Schätzen. Es gibt auch Leute, die viel in Gottes Wort lesen. Ich habe in dieser Woche so jemand vor mir gehabt, der hat zu mir gesagt, ich lese fast den ganzen Tag in der Bibel zurzeit. Diese Woche, ich komme kaum zum Schlafen, ich lese fast den ganzen Tag in der Bibel. Dann habe ich ihn gefragt, ja, und wie sieht so deine Beziehung zum Herrn aus? Ja, ich traue mich nicht zu ihm beten, weil ich weiß, da steht eine Sünde zwischen ihm und mir. Dann habe ich gefragt, wenn das so ist, dann wird dein Bibellesen nicht viel bringen. Es wird ziemlich wertlos sein. Es gibt Leute, die viel in Gottes Wort lesen, die auch viele Kommentare lesen, aber bei all diesen Dingen keine Beziehung zu ihrem Herrn und Gott pflegen. Natürlich ist es besser, in der Bibel zu lesen und Kommentare zu lesen, als andere Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Das ist klar, da sind wir uns einig. Und doch müssen wir es verstehen, dass diese Dinge nicht viel bewirken, wenn wir nicht in einer lebendigen, intakten Beziehung zu unserem Herrn und Gott stehen. Denn wisst ihr, Christsein, das ist keine Religion. Das ist auch kein religiöses Tun. Sondern echtes Christsein ist lebendige Beziehung. Das ist und bleibt eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ja, noch mehr. In Vers 27 sagt der Apostel Paulus hier, es ist ein großes Geheimnis unter den Völkern. Was denn? Christus in euch. Dass Christus in dir wohnt und auch in mir. Das ist ein Geheimnis unter den Völkern. Christus in euch. Christus hat Wohnung in deinem Herzen genommen. Er wohnt in dir. Wenn du meinst, deine Gebete gehen nur zur Decke, da brauchen sie gar nicht hingehen, die brauchen nur dein Herz erreichen, wo Christus wohnt, die Wohnstätte Christi. Und wenn er schon in dir wohnt, wenn er schon Wohnung genommen hat in deinem Herzen, so lebe doch auch mit ihm. Nimm mit ihm Kontakt auf. Halte eine gute Beziehung zu ihm. Natürlich möchte er auch durch sein Wort sprechen. Er hat uns ja die Bibel gegeben. Da dürfen wir seinen ganzen Ratschluss erfahren, seinen Willen erforschen. Und es gibt auch viele Kommentare und Bücher, die möchte ich gar nicht verwerfen, die uns geistlich wirklich wunderbar weiterbringen können, die eine große Hilfe sind. Es ist nicht verboten, auch Bücher und Kommentare zu lesen. Vielleicht sollten wir das teilweise sogar viel mehr tun. Wenn wir dies aber jedoch nicht durch unseren Herrn tun, dann kann auch nicht viel daraus werden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als unser Missionsdirektor in der Bibelschule einmal von seiner Bibelschulzeit berichtete. Er war in Schweiz in der Bibelschule Beatenberg. Er hat uns da von seiner Bibelschulzeit Folgendes zitiert. Es ging um die Hingabe zum Herrn. Um die Hingabe zum Herrn Jesus. Unter anderem ging es auch für die Bibelschüler um Vorbereitungen und Ausarbeitungen von Predigten und anderen Dingen. Und der dortige Leiter der Bibelschule sagte zu seinen Schülern, wenn ihr euch nicht dem Herrn Jesus hingebt und das Nötige von ihm erbittet, so sind eure ganzen Bücher und Kommentare wertlos. Ja, er hat sogar dazu aufgerufen, werft eure Bücher und Kommentare in den Thunersee, der war da nicht weit weg. Werft sie in den Thunersee und kommt in die Beziehung zum Herrn Jesus und seinem Wort zurück. Tja, man kann schon in Gefahr stehen, Bücher und Kommentare für den Herrn Jesus einzutauschen. Büchern und Kommentaren den Vorrang zu geben und nicht dem Herrn. Aber wisst ihr, das ist nicht gut. Das sind schon mahnende Worte an Leute, die sich ausbilden lassen in einer Bibelschule, die in die Mission gehen wollen, vielleicht in einen vollzeitlichen Dienst. Aber wisst ihr, das nicht nur für solche Leute, sondern letztendlich gelten diese Worte genauso für jeden einzelnen Gläubigen. Für jeden. Bedenke, nichts und niemand kann die lebendige Beziehung zum Herrn Jesus und die Hingabe zu ihm in seinem Wort ersetzen. Ich sage es nochmal. Nichts und niemand kann die lebendige Beziehung zum Herrn Jesus und die Hingabe zu ihm in seinem Wort ersetzen. Es gibt nichts. Es gibt kein Buch. Es gibt keinen Kommentar. Es gibt auch keinen Menschen, der dies ersetzen könnte. Niemand. Nichts und niemand. Wenn wir aber in einer lebendigen und tiefen Gemeinschaft mit unserem Herrn stehen, wenn wir diese lebendige und tiefe Gemeinschaft mit unserem Herrn pflegen, dann können uns Bücher, Kommentare und auch Menschen zum Segen werden. Sie können uns sehr gute Hilfen sein und zur Förderung unseres geistlichen Lebens beitragen. Wenn wir in der rechten Beziehung zu unserem Herrn Jesus und seinem Wort stehen, dann wird unser Glaubensleben lebendig und wirksam. Es wird mehr und mehr des Herrn würdig. Boah, das ist eine wunderbare Sache. Sehnst du dich nach einem würdigen Wandel für Gott? Möchtest du deinem Herrn und Gott gefallen? So wende dich zuerst an ihn. Halte die Beziehung zu ihm aufrecht. Ja, bleib in dieser lebendigen Beziehung. Bitte ihn unter anderem auch um all die Dinge aus Sprüche 2, die wir vorhin gehört haben. Höre auf sein Wort. Mach dich von ihm abhängig. Bete für dich selbst und bitte auch für deine Glaubensgeschwister, dass sie dieselben Dinge erlangen. Das soll nicht nur einer haben. Das dürfen alle reichlich haben. Wirklich reichlich. Was wäre das wohl für eine Freude, wenn wir alle miteinander immer mehr des Herrn würdig wandeln würden. Keiner ausgenommen von uns. Vielleicht könnten wir die Freude und die Liebe gar nicht fassen, die uns darin entgegenkommt. Das wird uns entgegenkommen wie lauter Wunder, ein Wunder ins andere gereiht, eine Freude um die andere. Ein Genuss, solche Gemeinschaft zu pflegen im Herrn und mit dem Herrn. Da wird es dann so sein, dass jeder zu gutem Werk bereit ist und fruchtbar. Dazu ist jeder noch freundlich, nicht störrisch und nicht mürrisch, sondern mit einem weichen und feinen Herzen bereit, den Willen des Herrn zu tun. Jeder ist dann mit geistlicher Weisheit und Kraft gestärkt. Jeder steht fest im Herrn und lässt sich nicht einfach so durcheinander bringen, bleibt in standhaftem Ausharren. Und dazu kommt noch ein geduldiges Wesen. Und jederzeit ist jeder unserem himmlischen Vater gegenüber mit unendlicher Freude und Dankbarkeit erfüllt. Das ist gewaltig. Genau das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Liebe Freunde und Geschwister, was ich hier weitergebe, ist keine Illusion. Das ist auch kein frommer Wunsch. Ach, wenn es doch nur so wäre. Sondern das, was wir hier sehen in Gottes Wort und was ich gerade weitergegeben habe, das ist das, was Gott in dir und in mir wirken möchte. Es ist lebendiges Christsein. Der Herr Jesus möchte dein Herz, deinen Wandel und deinen Charakter durchdringen und zu ihm hin verändern, ja, erneuern. Und dazu kommt noch alle Tüchtigkeit. Ja, ich kann was von mir heraus tun, ich bringe Leistung, ich tue was. Leg's ab, häng's an den Nagel, nicht du, sondern der Herr. Alle Tüchtigkeit von den Gläubigen kommt nämlich von ihm. Alle Tüchtigkeit, die wir brauchen, um seinen Willen zu tun, kommt von ihm. Das schenkt er noch obendrein. Herrlich, wenn diese Dinge bei einem Menschen durchdringen. Immer mehr bei Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Da geht es dann nicht darum zu sagen, ach, habe ich schon mal gehört, weiß ich schon, ist für mich nichts Neues mehr oder das weiß ich womöglich besser, kann ich noch besser auslegen. Das ist alles Schmarrn. Nein. Es geht einzig und allein darum, dass du von Gott her erfüllt wirst und darin lebst und seine Fülle zur Auswirkung bringst. Christsein ist eben mehr als nur sonntags in den Gottesdienst zu kommen. Das ist schon gut, wenn man sonntags kommt, wunderbar. Aber es ist mehr als nur im Gottesdienst zu sein. Nein, Paulus betet und fleht hier in Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Vers 11, mit aller Kraft gestärkt nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Geduld mit Freuden, dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Paulus kann gar nicht mehr aufhören. Er bringt so viel zum Ausdruck hier. Aber ich möchte nicht einfach über diese Dinge so hinwegfliegen. Drum möchten wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Erstens war von Gottes Würde zu einem würdigen Wandel. Zweitens, würdig zu was? Fragezeichen. Würdig zu was? Ich denke, wir haben jetzt schon einiges darüber gehört. Ich möchte aber nochmals Vers 10 hier zitieren, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen. Das haben wir vielleicht noch nicht betont, zu allem Wohlgefallen. Schlachter 2000 sagt, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Das ist die neue Übersetzung. Ihm in allem wohlgefällig seid. Das Ziel unseres würdigen Wandels ist also, Gott in allem wohlgefällig zu sein. Oder wie es in meiner Übersetzung heißt, zu allem Wohlgefallen. Und die Betonung liegt hier auf allem. Allem. Tja, so eine Sache. Alles oder nichts. In allem Wohlgefallen. Manches klappt vielleicht schon so ganz gut. Sicherlich gefällst du auch dem Herrn schon in einigen Bereichen deines Lebens, wo du Veränderungen vorgenommen hast. Gesagt, das ist seit meiner Bekehrung weg, habe ich nie wieder gemacht. Und in anderen Dingen, da kommst du nicht richtig voran. Da hat jeder so seine Spezialgebiete. Vielleicht hast du es schon gelernt, andere nicht mehr zu belügen. Doch, mit der Freundlichkeit habe ich es nicht ganz so. Das ist immer noch so eine gewisse Unfreundlichkeit da. Vielleicht hast du es schon gelernt, Bosheiten abzulegen, aber da ist die Liebe ist noch nicht so ganz durchgedrungen. Da muss noch mehr davon da sein. Ich habe mal in einem Buch gelesen von einem Mann in den Staaten. Ob er gläubig war, weiß ich nicht. Jedenfalls fand ich es sehr interessant. Dieser Mann hat viel Leid in seinem Leben bekommen, weil er Schwierigkeiten hatte in seiner Ehe und es kam letztendlich zur Scheidung. Gläubige sollen sich ja eh nicht scheiden lassen, aber wahrscheinlich war es dann doch ein Partner ungläubig oder waren beide ungläubig, weiß ich nicht. Jedenfalls, dieser Mann wurde dazu verpflichtet, seiner Frau dann Unterhalt zu bezahlen. Und da er doch ziemlich noch im Streit verharrt war mit seiner Frau, hat ihm das nicht so richtig gefallen. Aber er hat sich dann dazu bereit erklärt, ja, wenn das der Staat fordert, wenn das das Recht einfordert, dann möchte ich das tun. Ich werde es tun. Doch wie er das dann gemacht hat, das war etwas anderes. Denn jeden Monat hatte er den Betrag des Unterhalts in unendliches Kleingeld einwechseln lassen. Nach Möglichkeit in Centstücke. Und wie soll er es dann gemacht hat? Er hat es in den Schubkarren getan und hat es seiner ungläubigen Frau vor die Haustüre gekippt. Hier hast du deinen Unterhalt. Und dann ging er mit Genugtuung davon. Ja, er hat doch alles richtig gemacht. Er hat seiner Frau jeden Monat den Unterhalt gebracht. Das hat er getan, ja. Sicher auf Heller und Sinn. Aber wie er das getan hat, das war bestimmt nicht die richtige Art. Er konnte sagen, ich gebe ihr doch den Unterhalt. Doch mit welcher Bosheit dies geschah, das ist schon unbeschreiblich. Auf die Idee muss man zuerst mal kommen. Ja, vielleicht war es für den Mann eine Genugtuung. Doch falls er je gläubig ist, so kann er Gott darin niemals gefallen. Auch wenn er das eine richtig macht, macht er das andere total verkehrt. Vielleicht bist auch du jemand, der manches Mal so verletzlich ist. Vielleicht auch, bist auch du jemand, der manches Mal so nachtragend ist. Und wie schnell kann man da irgendwelche Bosheiten in seinem Herzen pflegen? Ja, vielleicht nicht ganz so schlimme Dinge, aber wenn der doch noch auch mal erfährt, wie das und jenes so ist. Oder womöglich auch schadenfreudig sein. So ein kleines Eckchen steckt da in jedem noch von uns drin, wo man denkt, ach, das geschieht ihm jetzt gerade recht, und dann noch was passiert ist. Wenn dem anderen tatsächlich mal was widerfährt, was einem gut tut. Also dem, was Schlechtes und was wir uns dran womöglich freuen. Dabei sagt uns Gottes Wort was ganz anderes. Leg das alles ab. Schlagen wir mal 1. Petrusbrief auf, ganz kurz. 1. Petrus. Es ist nicht nur Paulus, der uns immer zu was auffordert, wir wollen auch andere Apostel sehen. Petrus. Und es geht immer um Heiligung. Es geht immer um Gottes Würde. Leg das alles ab. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 1. Petrus sagt hier so, leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Schon interessant. Wir lesen da manchmal so drüber, ja, das muss ich ablegen, das ist schon okay, das ist einverstanden, aber ob das tatsächlich später, wenn es mal eintrifft, da ist, das ist ein ganz anderer Fall. Wenn wir nicht in unseren Verletzlichkeiten, in unseren Bosheiten, in unseren Betrügereien, in unseren Heucheleien, in Neid und Verleumdungen stecken bleiben, sondern diese Dinge ablegen, und zwar komplett, dann werden wir Gott gefallen. Der Fokus liegt auch bei Petrus auf allem. Auf allem. Da bleibt nichts mehr übrig. Lege ab alle Bosheit. Lege ab allen Betrug. Auch vor dem Staat. Lege ab alle Heuchelei. Ist auch Täuschung damit gemeint. Lege ab allen Neid. Lege ab alle Verleumdung. Da ist auch schlechte Nachrede gemeint. Oder auch ein Richten über jemand anderen. Was bleibt bei allem übrig? Nichts mehr. Ist einfach weg. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Geht mich nichts mehr an. Und wir werden Gott gefallen, wenn es nicht mehr da ist. Wenn wir alles Gott übergeben, alles Gott hinlegen und trotzdem weiter lieben. Das sind nur einzelne Dinge, die bei uns nicht mehr zu finden sein sollen. Wenn wir aber Gott gefallen wollen, dann darf es nicht nur irgendwo in unserem Wissen bleiben, es muss tiefer gehen, es muss in unser Herz gehen und vom Herzen ins Umsetzen. Wir müssen es umsetzen. Und das können wir niemals von uns selbst. Das kann man nur durch eine intakte Beziehung zum Herrn und in dem Wissen, dass er mir auch in allem vergeben hat. Und nur so kann ich auch diese Dinge alle ablegen. Ja, man kann sagen, wir müssen daran arbeiten. Aber eigentlich ist es viel leichter, als daran zu arbeiten. Denn wir müssen es ja nur ablegen, wie alte Kleider. Weg damit, fertig. Und wenn es der himmlische Vater will, dass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden, so müssen wir gerade auch in Bezug auf unseren Wandel, auf unser Verhalten, unseren Herrn Jesus als höchstes Vorbild nehmen. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Denn was sagte der himmlische Vater von seinem Sohn? Ihr wisst diese Situation, wo der Herr Jesus auf dem Berge der Verklärung war, mit Petrus, Jakobus und Johannes. Da sagte der himmlische Vater, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Ähnliches kam aus der Stimme des Himmels, als sich der Herr Jesus taufen hat lassen. Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Bedenke, auf dem irdischen Leben und auf dem irdischen Wandel unseres Herrn Jesus, da lag das ganze Wohlgefallen des Vaters. Der Vater hat vom Himmel seinen Sohn gesehen, hat auf ihn gesehen. Und es war für ihn ein Genuss, eine Genugtuung, wie der Sohn gewandelt ist. Vielleicht würdest du jetzt sagen, ach, das ist ja logisch. Ist ja klar, das war ja der Herr Jesus. Und der Jesus, der war ja jetzt nicht nur wahrer Mensch, sondern er war ja auch zugleich wahrer Gott. Für ihn war das ja kein Problem. Und natürlich war der Herr Jesus ja auch ohne Sünde. Aber wisst ihr trotzdem, dass er wahrer Mensch war und in seinem menschlichen Leib auch wahrer Gott war, trotzdem war es kein völliger Automatismus, dass das ganze Wohlgefallen des Vaters auf ihm lag. Oh, er hätte auch andere Wege einschlagen können. Denn es hatte auch etwas mit dem Willen des Herrn Jesus zu tun. Jesus wollte dem Vater gefallen. Bereits bevor er in diese Welt hereingekommen ist, da sagt er in Hebräer 10, Vers 7, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, dass ich tue, o Gott, deinen Willen. Das ist die Stimme Jesu, die wir hier lesen, Hebräer 10, Vers 7. Und als er dann in diese Welt eingeboren war, durch die Jungfrauengeburt, und einen Körper aus Fleisch und Blut hatte, sprach er zu seinen Zeitgenossen, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Und er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Johannes 8, Vers 29. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Oh, liebe Freunde und Geschwister, wie viel können wir von dem Herrn Jesus lernen? Dieses Verlangen, den Willen Gottes zu tun, dieses Verlangen, ihm zu gefallen. Unser Herr Jesus ist unser höchstes Vorbild. Wollen auch wir, willst auch du tun, was dem himmlischen Vater gefällt? Der himmlische Vater sieht auch auf dich und auf mich. Er sieht dich und mich zwar jetzt durch seinen Sohn hindurch. Oh, da sind wir sehr froh, sonst wäre es schlecht um uns bestellt. Von dem Sohn oder durch den Sohn bist du gereinigt und gewaschen. Und der Herr Jesus ist dein und mein Erlöser und hat dich mit seinem kostbaren Blut erkauft. Doch jetzt möchte er Veränderung in dir und mir vornehmen. Dass wir seinem Vorbild folgen. Und dass wir in ein ähnliches Wohlgefallen des Vaters hineinkommen, wie er auch im Wohlgefallen des Vaters war. Dass wir des Herrn würdig wandeln. Der Herr Jesus möchte auf deinen Seiten, dass du zu jedem guten Werk fruchtbar wirst. Oh, da hat mir Gott was gezeigt, was ich tun soll. Zunächst mal überhaupt Gemeinde, Nachfolge, Geschwister und vielleicht sonst noch irgendwelche Dinge, aber natürlich auch uns zunächst ihm hingeben. Das sind Dinge, die mir Gott zeigt. Da möchte ich drin wachsen, das möchte ich tun. Ich möchte darin fruchtbar werden. Das ist, was Gott aus dir hervorbringen will, so in jedem guten Werk fruchtbar zu werden. Das heißt, er hat schon gute Werke vorbereitet, in denen wir jetzt wandeln dürfen und die wir erkennen dürfen. Und wo er Frucht schenken möchte. Gott möchte etwas durch dich und mich bewirken. Zugleich will er, dass wir in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis Gottes wachsen. Das heißt, dass auch wir immer mehr seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Macht, sein Wirken erkennen, auch in unserem Leben, auch in der ganzen Welt. Ja, er hat alles in der Hand, er trägt und hält alles in seiner allmächtigen Hand. Immer mehr Erkenntnis von ihm und von seiner Größe, ja von seinem Wesen. Was ist Gottes Wesen? Was würdest du sagen, wenn man dich danach fragt? Gottes eigentümliches Wesen ist zunächst, dass er Geist ist, dass er Licht ist und dass er Liebe ist. Aber aus seinem Wesen gehen auch all die wunderbaren Eigenschaften hervor. Er ist heilig. Er ist allwissend, er ist gerecht, er ist gütig, er ist gnädig, er ist treu, er ist geduldig, er ist barmherzig und vieles mehr. Und diese wunderbaren Eigenschaften möchte er in deinem Leben zum Ausdruck bringen. Dazu möchte er dich stärken mit der Macht und Kraft seiner Herrlichkeit. bringt Paulus hier auch zum Ausdruck. Und da geht es nicht, dass wir stark sind und dass wir mächtig sind und uns hervorheben. Nein, es kann sein, wir sind in aller Schwachheit menschlich gesehen, aber mit geistlicher Stärke erfüllt. Es geht also um geistliche Kraft und Stärke. Und wiederum können wir jetzt fragen, zu was brauchen wir das alles? Zu was? Paulus nennt uns Gottes Ziel und das heißt zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Schlachter 2000 sagt, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Und wieder liegt der Fokus auf allem. Zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Zu allem Ausharren und aller Langmut. Wir denken immer so kurzatmig. Aber wisst ihr, das Glaubensleben ist nichts Kurzatmiges. Es ist auch nicht nur eine Momentaufnahme, wenn wir vielleicht heute mal Geduld haben oder heute entsprechend durch den Tag kommen. Vielleicht sagt mancher von uns, da kann ich mich vielleicht schon zusammenreißen, um also ein bisschen so geistlich zu leben, Geduld zu haben und freundlich zu sein. Aber dann bin ich auch wieder froh, wenn es Abend ist. Dann kann ich ja wieder dann so meine eigenen Dinge, meine eigenen Wege gehen. Und morgen, da bin ich wieder mein eigener Chef. Da kann ich wieder ablassen von diesem sonntäglichen Langmut, von dieser sonntäglichen Freundlichkeit. Da kann ich wieder ich und mich leben. Aber wisst ihr, so ist es von Gott nicht gedacht. Die Eigenschaften Gottes sollen deinen ganzen Charakter und dein tägliches Leben prägen. Sie sollen deine tägliche Unterwerfung auch hervorbringen vor Gott. Und dann auch, wenn es mal schief geht in der Nachfolge oder wenn Stürme im Leben drohen, Probleme auftauchen, Anfechtungen da sind, da soll man sich nicht gleich aus der Bahn werfen lassen, sondern langmütig, ausharrend dranbleiben, auch in schwierigen Lagen standhaft bleiben. Zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Das ist ein langer Prozess, ein dauerhafter Prozess, dem wir aber auch nicht unterliegen, wenn wir am und im Herrn bleiben. Oh, wie sehr braucht man diese Kraft und Macht Gottes. Und wir brauchen diese Eigenschaften in der täglichen Nachfolge, aber auch im Gemeindebau. Denkt nur nicht, dass es für mich immer einfach ist. Ich bin jetzt 10 Jahre hier in dieser Gemeindearbeit und ich hätte mir manches auch schon anders gewünscht, dass manches besser vorangegangen wäre, dass man manche Fehler nicht gemacht hätte. Manchmal ging es mehr rückwärts als vorwärts. Und man denkt, macht es überhaupt noch Sinn? Soll ich überhaupt noch dranbleiben? Und dann liest man wieder solche Stellen. Zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Ja, Herr, du hast es gesagt. Ich möchte dranbleiben. Und halten wir uns das vor Augen. Der Teufel und sein Weltregime wollen dich beständig von diesen Dingen abbringen. Sagen, ach, das ist doch nichts wert, wenn du da dem Herrn dienst, wenn du dich bemühst auszuharren, wenn du versuchst in Heiligung zu leben, wenn du dich da in Geduld bemühst, lass es doch, dass das anders einfacher. Tja, vielleicht meint man, eine Abkürzung wäre einfacher. Aber da liegt kein Segen drauf. Die ganze Welt, das Weltregime, wir sehen ja, wo es hinsteuert, ist heute voller Ungeduld. Man hat keine Zeit mehr für nichts. Man lässt sich hin und her werfen, immer ständig Erneuerungen. Man verwirft auch alle Werte dieser Welt oder alle Werte, die Gott uns gegeben hat. Aber bei uns soll das nicht so sein. Und jetzt bringt Paulus noch hier zum Abschluss die Freude zum Ausdruck. Hier in Vers 11 am Schluss sagt er, oder ich lese nochmal den ganzen Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller Standhaftigkeit und Geduld. Und dann sagt er, mit Freuden dankbar dem Vater. Mit Freuden dankbar dem Vater. Paulus bringt hier die Freude zum Ausdruck, die uns in all diesen Dingen begleiten soll. Und sie wird da sein, wenn wir das tun. Und aus dieser Freude an seinem Wirken und an der Macht und Herrlichkeit Gottes, dem Vater für alles dankbar sind. Wir können uns jeden Tag freuen an Gott. Freust du dich noch an dem Herrn? Nehemia sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ach ja, es kommt einem manchmal vielleicht schon vor wie eine abgedroschene Sache. Worüber kann ich mich denn noch freuen? Vielleicht musst du deinen Herrn und Gott wieder ganz neu erkennen, wieder ganz neu erfahren und erforschen. Und dass man dann fast vor ihm niederfällt und sagt oder auch beständig dankt und sagt, danke Vater, danke für jede Kleinigkeit, dass du so wunderbar bist, dass du so groß bist. Danke Vater, dass ich sehen darf, dass du der Wirkende bist in meinem Leben. Danke Vater, dass ich auch durch schwere Situationen durchgehen musste, dass du Probleme zugelassen hast in meinem Leben. Danke Vater, dass du darin Veränderung bewirkt hast. Danke Vater, dass du mich veränderst. Danke Vater für die guten Werke, die du für mich vorbereitet hast. Danke Vater, dass ich darin wandeln darf. Danke Vater, dass ich dir dienen darf. Danke Vater, dass du mich festmachst in dir. Danke Vater, dass du treu bist. Danke Vater, dass du mir Geduld und Langmut schenkst. Danke Vater, dass all die Freude von dir herkommt. Das ist Lebendigkeit. Und so rundet es Paulus in Vers 12 ab, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. So gut ist unser Gott, dass er uns zum Schluss noch ein Erbe bereitet, nämlich bei den Heiligen im Licht, das heißt im Himmel, wenn wir in seiner Gemeinschaft und in der Gemeinschaft aller Heiligen sein werden, seiner Gemeinde. So gut ist unser Vater. Er sagt nicht nur, wandle würdig und dann kannst du mir vielleicht gefallen. Nein, so ist Gott nicht. Er sagt nicht nur, wandelt würdig, sondern er macht uns sogar dazu tüchtig. Wir müssen uns ihm nur hingeben und ihn Herr sein lassen in unserem Leben. Er macht dich sogar dazu tüchtig. Und wenn du dich danach ausstreckst, wenn du dich danach sehnst, dem Herrn zu gefallen, so wird es dir eine Freude sein, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und man wird vielleicht sogar manches Mal beschämt, dass man nicht schon früher mal solche Schritte getan hat. Ein Problem ist es nur, wenn wir uns für unseren Herrn nicht genügend interessieren. Wenn wir so unseren eigenen Wege gehen und dann so Gott als Beiwerk nehmen, dann wird alles so ein Stück weit so mühselig, so schwerfällig, so trocken. Ach, das könnt ihr auch, so ein verstaubtes Christsein, ekelhaft. Und dann ist es eben auch keine Freude, sondern eher eine Auflage von Gott, die uns gar nicht so sehr gefällt. So ein Christsein wünscht sich keiner. Doch unser Vater ist so gut, dass es ihm nicht nur gefällt, wenn wir ihm gegenüber würdig wandeln, sondern er schenkt dir sogar dafür den Himmel. Er gibt dir reichlichen Lohn. Aber wir wandeln nicht würdig, damit wir Lohn bekommen. Aber im Hinterkopf, auch in der Bibelstunde haben wir es so vorgehoben, er möchte dir Lohn geben. Der Lohn wartet auf dich und auf mich. Er wird im Himmel für dich aufbehalten. Nämlich das Erbe, das wir von ihm empfangen sollen. Dein und mein Anteil des Erbes der Heiligen im Licht. Unbegreiflich. Und doch wahr, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Es lohnt sich, ihn zu lieben. Allein schon, dass wir heute in dieser wunderbaren Abhängigkeit stehen. Und allein schon heute zu sehen, wie Gott Dinge verändert in unserem Leben, wie er Dinge neu macht. Und wir weiterkommen, wenn wir uns ihm ausliefern. Unbegreiflich und doch wahr. Unser heutiges Thema, das hat geheißen, ein würdiger Wandel zu Gottes Wohlgefallen. Und wir haben uns zwei Punkte angesehen. Erstens von Gottes Würde zu würdigem Wandel. Zweitens würdig zu was? Fragezeichen. Und ich denke, wir haben reichliche Antworten bekommen. lohnt sich sicherlich, nochmals darüber nachzudenken. Manche haben ein paar Stichworte aufgeschrieben, auch gut. Kann man sich das immer noch mal ein bisschen vor Augen halten. Wo waren, mit welchen Bibelstellen? So abends mal geschwind noch mal Revue passieren zu lassen. Oder so unter der Woche mal. Es lohnt sich, darüber nachzusinnen. Es lohnt sich, danach zu streben. Lasst uns dafür beten, dass der Herr das tun kann in unserem Leben. Lasst uns daran arbeiten und lassen wir uns von Gott verändern. Möge er uns darin reichlich beschenken, seiner würdig zu wandeln. Amen.